Das Thema klingt sehr technisch, das ist es auch. Es ist streng genommen auch ein Thema, was mit dem Jahresabschluss zu tun hat und nicht primär mit der Konzernrechnungslegung. Es ist aber ein Thema, bei dem das DRSC von verschiedenen Seiten angesprochen wurde, wo wir das Gefühl haben, dass dieses in der deutschen Öffentlichkeit nicht hinreichend präsent ist, weswegen wir vorschlagen, zumindest einmal Ihnen den Problemsachverhalt oder den Sachverhalt darzustellen, ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben, um dann zu diskutieren und zu beschließen, wie wir gegebenenfalls mit dem Thema weiter umgehen, ob wir uns weiter damit beschäftigen und in welcher Form wir das machen. Zunächst einmal, warum hat das Thema etwas mit Brexit zu tun? Der Ausstiegsvertrag des Vereinigten Königreiches regelt im Augenblick nur die Ausstiegsmodalitäten von Großbritannien aus der EU, regelt aber noch nicht die zukünftigen Beziehungen Großbritanniens. Das ist ja praktisch das offene Feld, was noch zu bestellen ist. Es gibt eine Ausnahme davon, das ist die sogenannte Backstop-Lösung, die im Augenblick ständig durch die Gazetten geistert, also die Frage, harte Grenze zwischen Nordirland und Irland, ja oder nein. Aber das ist im Grunde genommen eigentlich die einzige Regelung mit der darin verknüpften Regelung der Zollunion. Alles andere, was nach vorne raus gilt, ist noch nicht geklärt. Die Idee der beiden Vertragspartner war die, dass wenn man sich auf dieses Ausstiegsabkommen einigen würde, automatisch ein zweijähriges Fenster aufgeht, bei dem Großbritannien weiterhin alle Vorzüge einer EU-Mitgliedschaft genießt, gleichzeitig aber keine Stimmrechte mehr hätte. Frage auf den weiteren Gang. Diese zwei Jahre wollte man dann aber nutzen, um die zukünftigen Beziehungen zu klären. Und eine dieser zukünftigen Beziehungen bezieht sich auf die Frage des sogenannten Passportings. Das heißt, der Berechtigung britischer Finanzinstitute, Finanzdienstleistungen im Unionsgebiet anzubieten. Und das ist praktisch die Nahtstelle zu dem Thema, um das es heute geht. Es ist also ein Thema, was auf jeden Fall zu klären ist, denn der Rechtsstand sieht im Augenblick so aus, dass wenn es kein Ausstiegsabkommen gibt, es also zu dem Hard Brexit kommt, de jure sämtliche Finanzinstitute mit dem Ausstiegsdatum ihr Passporting verlieren würden. Die EU-Kommission hat einseitig Maßnahmen erlassen, um die größten Härten abzufedern, was in Bezug auf das Derivate-Clearing so aussieht, dass man den europäischen Unternehmen ein Jahr Zeit gibt, zu sondieren, ob man praktisch die Derivate-Positionen in London schließt und sie dann gegebenenfalls im Unionsgebiet wieder öffnet. Es ist aber ein Thema, was definitiv sich nicht nur bei einem harten Brexit, sondern genauso bei einem soften Brexit steht. Warum? Weil die meisten Derivate-Verträge, über die wir hier reden, Laufzeiten haben, die deutlich über einen Zwei-Jahres-Zeitraum mit der Restlaufzeit hinausgehen. Das heißt, wir reden über große Volumina mit Laufzeiten 20, 30, in Einzelfällen sogar bis zu 50 Jahre. Ja, das heißt also, egal ob ich jetzt sage, der Brexit ist Ende März oder er ist Ende März 2020, es ändert nichts daran, diese Beträge werden im Grunde genommen weiterhin im Feuer stehen. Was haben die britischen Finanzinstitute mit dieser Frage von Derivateverträgen zu tun? Die G20 haben als eine der Lehren der Finanzmarktkrise festgestellt, dass die Finanzmarktstabilität erheblich gefährdet ist, wenn zu viel Geschäfte praktisch außerhalb des regulierten Sektors vorgenommen werden. Man hat sich deswegen als eine Maßnahme die sogenannten OTC-Derivate zur Brust genommen. Das sind Derivate-Vereinbarungen, die zwei Kontraktpartner frei miteinander vereinbaren, die meldepflichtig sind, sofern halt die Gegenseite eine Bank ist. Aber diese Meldepflicht ist im Grunde genommen halt nur eine Art Eintrag in ein Register und nicht in irgendeiner Form eine Maßnahme, bei der man verhindern könnte, dass es gegebenenfalls zu Liquiditätsschwierigkeiten kommt. Deswegen hat die Europäische Union im Jahr 2012 eine Verordnung erlassen, die sogenannte EMIR-Verordnung oder EMI-Verordnung, müsste man ja sagen. Das R steht für Regulation, also für Verordnung. die zum Ziel hat, dass Derivateverträge, die bestimmte Merkmale umfassen, über eine sogenannte zentrale Gegenpartei geklärt werden soll. Eine zentrale Gegenpartei ist praktisch eine Art Mittelstelle, die sich zwischen die beiden alten Vertragsparteien stellt und sicherstellt, dass die jeweils beiden Verpflichtungsenden des Derivateverträges abgewickelt werden. Das ist das eigentliche Ziel dieser Vertragspartei. Die zentrale Gegenpartei übernimmt damit selbst kein Marktpreisrisiko, weil sie faktisch gesehen ein Rein-Raus-Geschäft angeht. Sie würde also, wenn sie sich zwischen die beiden Vertragsparteien stellt, zwei Vertragsverhältnisse abschließen mit den beiden alten Kontrahenten. Dabei würden die Zahlungen praktisch einmal raus und wieder reinfließen. Insofern ergibt sich keine Marktpreisrisikoposition. Es gibt sich aber ein Liquiditäts- und gegebenenfalls ein Bonitätsrisiko, weswegen diese Clearinghäuser die Gestellung von Sicherheiten verlangen. Die EMIR-Verordnung, so kann man glaube ich festhalten, hat insgesamt ihren Zweck erfüllt. Wenn man sich die aktuellen Statistiken anguckt, die International Swaps and Dealers Association, die ISDA, herausgibt, dann stellt man fest, dass also weit über 90% aller Derivateverträge mittlerweile tatsächlich geklärt werden. Insofern hat man das Ziel, A, sie aus der Intransparenz herauszuholen und B, eben auch in einen geordneten Abwicklungsmechanismus zu geben, erfüllt. Was vielleicht aus systemischer Sicht sich nun als Problem herausstellt, ist, dass etwa 90% aller Derivateverträge, die geklärt werden, über einen einzigen Finanzplatz geklärt werden, nämlich über London. Das dortige London Clearing House ist der Hauptkontaktpartner, wenn es um das Clearing von Derivaten geht. Dabei ist unabhängig, ob es sich um Zinsderivate, Währungsderivate handelt, ob es sich um Währungen handelt, die mit dem Euroraum zu tun haben oder den Außereuroraum. Es ist einfach der Finanzplatz schlechthin für diese Transaktionen. London Clearing House, diese Organisation, gilt als Finanzinstitut und würde damit im Grunde genommen unter diese Passporting-Regelungen fallen und im Falle eines harten Brexits eben auch die Zulassung für Euro-Geschäfte oder Geschäfte mit Euro-Kontrahenten verlieren, sodass sich dann gegebenenfalls die Frage stellt, was ist die Auswirkung auf derartige Geschäfte? Müssten die Geschäfte neu abgeschlossen werden? Müssten diese Geschäfte auf den Kontinent geholt werden? Das ist genau die Frage, die hier untersucht werden soll. Es gibt, sage ich mal, neben den allgemeinen rechtlichen Vorschriften, die hier die Ausgangslage bilden, auch ein paar geschäftspolitische Erwägungen. Ich hatte gesagt, dass die Clearinghäuser die Gestellung von Sicherheiten verlangen. Das führt bei den handelnden Parteien typischerweise dazu, dass sie möglichst viele Derivateverträge an einem einzigen Platz clearen lassen, weil sie dann nur einmal Sicherheiten stellen müssen. Wenn sie auf verschiedenen Plätzen unterwegs sind, müssen sie bei jedem Clearinghaus Sicherheiten hinterlegen und das schafft schlicht und einfach Effizienznachteile. Das bedeutet, wenn man sich mal so die Großwettersituation ansieht und davon ausgeht, dass das Vereinigte Königreich aus der Union ausscheiden wird, dann ist perspektivisch davon auszugehen, dass dann das Clearing nicht mehr über London vorgenommen werden kann, sodass neue Derivatekontrakte heute schon überwiegend halt auf dem Unionsgebiet abgeschlossen werden, da typischerweise in Frankfurt. Es gibt ein paar Clearingstellen in Europa, die eine Zulassung für das Derivate-Clearing haben. Es gibt einen Platz in Spanien, es gibt einen in Schweden. Es gibt welche, die in Europa sind, aber außerhalb des Unionsgebietes, beispielsweise in der Schweiz. Der mit Abstand größte Platz auf dem Unionsgebiet ist aber Frankfurt, ist die Eurex Clearing AG, die praktisch damit auch der wesentliche Wettbewerber für London Clearing House ist. Neue Verträge, wie gesagt, lassen sich problemfrei in Frankfurt abschließen. Die Frage ist, was ist mit dem Bestandsgeschäft? Denn der größte Teil, von dem wir hier sprechen, sind Geschäfte, die nach einem Brexit weiterhin laufen werden. Müssten diese Geschäfte in irgendeiner Form novelliert werden, ja oder nein? Wenn man hart auf die Brexit-Regelung und den Ausstiegsvertrag guckt, wäre das der Fall. Nun muss man sich in Erinnerung rufen, dass im Zuge des ersten Derivate-Clearings wir gesagt haben, ein Clearinghaus stellt sich als Mittler zwischen die beiden ursprünglichen Vertragsparteien. Diese ursprünglichen Vertragsparteien können, müssen aber nicht EU-Transaktionen, Transaktionspartner gewesen sein. Es wäre durchaus möglich, dass eine deutsche Bank mit JP Morgan einen Vertrag schließt, der dann über London Clearing House geklärt wird. Dann haben Sie praktisch einen amerikanischen Vertragspartner und einen europäischen Vertragspartner. Der europäische Vertragspartner würde jetzt unter diese Brexit-Regelungen fallen und ein Problem haben. Den Amerikaner stört das nicht. Ja, ob die Großbritannien ein Teil der EU ist oder nicht, ist für den zunächst mal irrelevant. Tatsache ist aber, dass das London Clearing House nicht nur die Vertragsseite, die sie mit der Deutschen Bank geschlossen hat, lösen kann, sondern gleichzeitig auch die Gegenseite auflösen muss, weil sie ansonsten ein Marktpreisrisiko eingehen würde. Das heißt, sie muss immer Pärchen auflösen und das schafft im Grunde genommen dann halt eine ganz neue Dimension. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie die Gegenseite die Auflösung des Vertrages beurteilt. Ja, denn die dürfte, weil es zu einem vorzeitigen Abbruch kommt, dazu führen, dass Close-Out-Zahlungen fällig werden. Und diese Close-Out-Zahlungen können in beide Richtungen gehen, je nachdem, ob das Derivat einen positiven oder negativen Marktwert hat. Für das Clearinghouse selbst ergibt sich kein Effekt. Das ist eine durchleitende Zahlstelle. Die bekommt von der einen Partei Geld und gibt es an die jeweils andere. Interessant wird es jetzt natürlich für die beiden einzelnen Vertragsparteien, die dann unmittelbar halt die entsprechenden Gelder leisten müssen. Die Idee wäre natürlich die, dass ich sage, ich bekomme aus der Auflösung des Deals eine Zahlung, die ich dann gleich beim Tätigen des Ersatzgeschäftes wieder anlege, und damit für mich im Grunde genommen zu einer Art Nullsummentransaktion führt, ausgenommen jetzt in irgendeiner Form Gebühren, die ich an beiden Plätzen irgendwo zu zahlen hätte. Das setzt aber voraus, dass tatsächlich der gesamte Deal mit beiden Seiten von einem Platz an den anderen Platz übertragen wird und dort auch zu genau diesen Konditionen wieder abgeschlossen wird. Ob das tatsächlich darstellbar ist, ob es dafür eine Motivation gibt, ob die Gegenseite das tatsächlich auch machen will oder einfach sagt, wir schließen den Vertrag, aber ich mache den nicht neu auf der anderen Seite. Das ist eine Frage, die geschäftspolitischer Art ist und zu klären wäre. So viel vielleicht zum allgemeinen Setup, worum es hier geht. Nochmal die wesentlichen Eckdaten. Wir haben einen Brexit, der im Augenblick so sich zumindest als harter Brexit abzeichnet, und damit dazu führt, dass Finanztransaktionen, die mit EU-Transaktionspartnern abgeschlossen werden, gegebenenfalls ihre Zulassung auf dem Unionsgebiet verlieren, deswegen neu abgeschlossen werden müssten. Übergangsfristen hatte ich erwähnt. Die Frage, die sich stellt, ist, was hat das Ganze bilanziell für eine Auswirkung? Und diese bilanzielle Auswirkung ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Sie ist davon abhängig, wozu das Derivat in der Bilanz des Kontraktpartners eingesetzt wird. Ist es praktisch ein Handelsgeschäft, ein Sologeschäft? Ist es Teil einer Sicherungsbeziehung? Nachgelagert die Frage, bilanzieren wir nach HGB, bilanzieren wir nach IFRS und vielleicht noch die Unterscheidung, sind wir ein reguliertes Institut oder sind wir kein reguliertes Institut? Wenn wir an die HGB-Rechnungslegung denken, haben wir für Banken und Versicherungen ja Spezialvorschriften in den Paragraphen 340 und 41 fortfolgende. Das, was ich Ihnen hier in der Unterlage zusammengestellt habe, bezieht sich nur auf den Sachstand der HGB-Bilanzierung. Die IFRS-Bilanzierung soll durch den IFRS-Fachausschuss auf dessen Sitzung Ende des nächsten Monats kurz angerissen werden. Im HGB habe ich Ihnen die wesentlichen Vorschriften im Textziffer 9 zusammengestellt. Zunächst einmal gibt es das allgemeine Realisationsprinzip. Das heißt, wenn eine Novation, eine Verlagerung des Geschäftes von London nach Frankfurt passiert, dann wird das rechtlich bewirkt, indem das alte Geschäft geschlossen wird und ein neues Geschäft in Frankfurt eröffnet wird. Das Schließen eines Geschäftes, das Beenden eines Geschäftes führt unmittelbar zu einer Realisationsauswirkung. Ich muss das Geschäft ausbuchen und wenn ich halt irgendeine Spitze habe, die nicht durch Cash gesettelt wird, kommt es zu einer Erfolgsbuchung. Das ist unweigerlich so. Wir reden hier vor allen Dingen über Zinsgeschäfte und vor allen Dingen über Swap-Verträge. Swap-Geschäfte werden typischerweise zu marktgerechten Konditionen abgeschlossen, haben damit Marktanschaffungskosten nahe Null, bauen aufgrund des ständigen Opportunitätsvergleichs zum laufenden Zinsniveau einen positiven oder negativen Marktwert auf. Das heißt, wenn ich nicht bis zum Ende warte, sondern irgendwann unterwegs das Geschäft glattstelle, ist klar, dass dann eine Marktwertdifferenz sein wird und die rauscht mir dann in dem Moment halt durch die G&V. Das ist die Konsequenz praktisch, die ich grundsätzlich zu berücksichtigen habe, ergibt sich aus dem Realisationsbetrieb nach Prinzip nach 252 1 Absatz 4. Eine leicht abweichende Regelung haben wir für Banken, wenn diese die Derivate als Sologeschäft abgeschlossen haben und nicht Teil einer Sicherungsbeziehung sind. Das heißt, wenn es Geschäfte sind des Handelsbestandes, hier ist eine Spezialnorm in 340e einschlägig. Der Gesetzgeber hat durch das BILMOG die Regelungen geändert und hat gesagt, dass diese Geschäfte ausnahmsweise nicht zu Anschaffungskosten geführt werden sollen, sondern mit dem Marktwert angesetzt werden sollen. Das bedeutet, dass ich praktisch eine periodisierte Erfolgsverbuchung habe, sodass, wenn ich einen Geschäftsabbruch habe vor Fälligkeit, ich praktisch keine darüber hinausgehenden Erfolgswirkungen habe, außer der kleinen Spitze, die ich in den Vorperioden noch nicht erfasst habe. Alles andere ist praktisch schon in Vorperioden erstellt worden. Ich habe also irgendeinen Bestand aufgebaut, ich habe einen aktuellen Marktwert. Der aktuelle Marktwert führt zu einer Close-Out-Zahlung. Die Differenz zum Saldo, der praktisch erfasst worden ist, ist dann die Spitze, die noch in der G&V nachzuerfassen ist. Eine besondere Thematik ergibt sich nun für Derivate, die nicht als Sologeschäft stehen bleiben, sondern die Teil einer Sicherungsbeziehung sind, weil ich an der Stelle nicht nur die Derivate-Seite in Augenschein nehmen muss, sondern auch das sogenannte Grundgeschäft, das abgesichert werden soll. Und hier ist die Frage, ob sich gegebenenfalls auch Auswirkungen ergeben für die Gegenseite. Das ist im HGB vielleicht nicht so schnell zu beantworten, wie das nach IFRS der Fall ist, weil wir dort ein ziemliches Konvolut an Regelungen haben, einen eigenen Abschnitt zum Thema Hedge Accounting. Im HGB finden sich hier noch relativ rudimentäre Regelungen im Paragraphen 254, die dann in der Kommentarliteratur weiterentwickelt worden sind, teilweise entlang der Vorschriften von IAS 39 und IFRS 9, teilweise aber auch losgelöst davon, branchenspezifisch praktisch ausgelegt worden sind. Wir haben in der Geschäftsstelle eine erste Einwertung vorgenommen und nach dem, was wir eigentlich so als herrschende Meinung in der Kommentarliteratur sehen würden, sehen wir keine Möglichkeit, dass die Sicherungsbeziehung in irgendeiner Form fortgeführt werden kann. Das heißt, wenn mir das Derivat flöten geht und ich ein neues Derivat abschließe, dann kann ich nicht einen etwaigen Marktwertbestand, den ich auf dem alten Derivat hatte, rüber retten mit der Sicherungsbeziehung auf das neue Geschäft. Also das, was wir in der Übertragung aus dem Steuerrecht kennen, in Form von 6b-Rücklagen bei Veräußerungsgeschäften, wo ich dann sage, ich übersteige stille Reserven auf ein Anschlussgeschäft, ist eigentlich im Sicherungsderivatebereich so nicht bekannt. Sodass man an der Stelle tatsächlich sagen müsste, hier würden unter Umständen Sicherungsbeziehungen zusammenbrechen. Die Frage, wie die Erfolgswirkung dann aus diesen Sicherungsgeschäften oder aus diesen Sicherungsbeziehungen aussieht, lässt sich so einfach nicht beantworten, weil es darauf ankommt, was eigentlich abgesichert worden ist. Es kann sein, dass es zu einer sofortigen Erfolgserfassung kommt. Es kann sein, dass es zur Erfolgserfassung über die Restlaufzeit des Grundgeschäftes kommt. Was man definitiv aber sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall zu einem Verriss, zu einer Asymmetrie in der G&V kommen wird, weil sie ein Auseinanderlaufen der Effekte von Sicherungsderivat, was sofort einen Punkt praktisch nach sich zieht, und Sicherungsgegenstand auf der anderen Seite haben werden. Und der lässt sich halt nach den derzeitigen Vorschriften nicht vermeiden. Das ist das, was wir so prima facie mal rausgearbeitet haben und was wir zunächst mal zur Kenntnis bringen wollten. Die Fragen, die wir Ihnen stellen, sehen Sie in Abschnitt 5. Zuerst die Frage, ist Ihnen dieses Thema bekannt? Haben Sie aus Ihrer Klientel bereits in irgendeiner Form dieses Thema gehört? Ist Ihnen das bekannt? Sind Ihnen Diskussionen bekannt, die dazu in irgendeiner Form geführt werden? Und abschließend die Frage dann, wie wollen Sie weiter damit umgehen? Sagen Sie, das ist schon gruselig genug, danke, wir haben es vernommen, das reicht. Oder möchten Sie in irgendeiner Form, dass wir uns weiter mit dem Thema befassen, wenn Sie mir dazu etwas mitgeben wollen?
Vielleicht kann ich als Bankenvertreter mal ein bisschen was dazu sagen. Das Thema ist in der Branche natürlich schon sehr virulent und es wird heiß diskutiert. Der Abarbeitungsstand dieses Themas ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Banken, die schon ganz früh umgeschwenkt sind und nicht mehr über LCH clearen, sondern halt alles über die Eurex in Frankfurt versuchen zu machen und versuchen auch das Altgeschäft, soweit es geht, eben bilanzschonend auch zu übertragen mit den entsprechenden, also im Moment noch vor dem entsprechenden Rechtsrahmen, Herr Barkow, den Sie auch gerade skizziert haben, nämlich Realisation, Neuabschluss. Es wird auch diskutiert, dass es vielleicht eine schlichte Übertragung auf eine kontinentaleuropäische Adresse gibt. Das ist auch in der Diskussion. Da scheint das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, denn die LCH unterhält durchaus auch Zweigstellen in Amsterdam und in Paris, sodass es durchaus nicht völlig abwegig erscheint, dass man sozusagen die Geschäfte gar nicht schließt und neu abschließt, sondern dass man sie einfach überträgt auf eine kontinentaleuropäische Adresse und damit dieses Problem umgeht. Aber da gibt es noch kein finales Statement dazu. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass allen die Dramatik der Geschichte bewusst ist, denn die Beträge, um die es geht, sind sehr groß. Es sind in der Tat Billionen, die sozusagen über die LCH geklärt sind. Und im Moment ist eben die Hoffnung auch noch die, dass die politische Seite sich ein bisschen bewegt, ob der Bedeutung, die es am Ende eben hat. Also es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Entweder, dass man halt einen relativ einfachen Transfer auf den Kontinent zulässt oder auch, dass man die Übergangsfristen nochmal erweitert. Das ist auch im Gespräch. Insofern, glaube ich, ist die ganze Branche, also von der Bankenseite zumindest, sehr, sehr alert. Wie gesagt, der Erarbeitungsstand ist noch sehr, sehr unterschiedlich. Inwieweit wir uns hier zu diesem Thema äußern können, Herr Marco, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, weil an den, sagen wir mal, grundsätzlichen Rechtsregulierungen, die wir ja haben, kommen wir ja so schnell halt nicht vorbei. Und wenn man daran nicht vorbeikommt, wird es halt schwierig, das Thema auf diese Art und Weise zu lösen.
Sie hatten insbesondere, sage ich mal, auf mögliche Einwirkungen auf die Politik hingewiesen und hatten dort gesagt, eventuell Anerkennung praktisch einer Übertragung von Geschäften auf den Kontinent als eine Möglichkeit, Ausdehnung der Übergangsfristen. Das sind natürlich alles Maßnahmen außerhalb des eigentlichen Bilanzrechts. Ich würde Ihnen auch zustimmen, dass wir prima facie wenig Möglichkeiten sehen, jetzt aus rein bilanzieller Sicht hier in irgendeiner Form einzuwirken. Denn ich meine, Sie sehen den Rechtsrahmen. Wir reden hier über eherne Grundsätze im Bilanzrecht. Die stehen halt nicht nur im HGB, sondern die stehen vorrangig erstmal in der Bilanzrichtlinie. Das bedeutet, hat der nationale Gesetzgeber hier überhaupt keine Möglichkeit, national sich auf dem Gebiet zu tummeln, ohne dass er sich sofort ein Richtlinienverfahren einfängt. Er müsste also mit Sicherheit über Brüssel gehen. Und da das Ganze hart in der Richtlinie verdrahtet ist und nicht in einer Verordnung, die man im Zweifelsfall als unmittelbar bindenden Rechtsakt ändern könnte, der aber auch nur von allen drei Parteien, also Rat, Kommission und Parlament, sag ich mal, dann in Übereinkunft zu klären wäre, lösen kann, müsste man das über eine Richtlinienänderung bewirken. Und wir alle wissen, wie lange diese Richtlinienänderungen dauern und sind die Diskussionen zu CSR ja noch, sag ich mal, in frischer Erinnerung. Also auch da stellt sich die Frage einer Fristausdehnung, anders geht das im Grunde genommen gar nicht und losgelöst von der Frage einer womöglich rückwirkenden Anerkennung. Denn wenn Sie sagen, es sind schon Institute dabei, praktisch sich neu aufzustellen, dann ist die Frage ja, können die sich denn dann irgendwann in der Zukunft auf einen Rechtsrahmen berufen, der irgendwann einmal abgeschlossen werden soll, aber noch gar nicht besteht? Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Im Augenblick habe ich halt einen gültigen Rechtsrahmen, der ist zu befolgen und den kann, glaube ich, im Augenblick weder der europäische Gesetzgeber noch der deutsche Gesetzgeber mal außer Kraft setzen. Das wird nicht funktionieren.
Ganz genau, Herr Marco, sehe ich auch so oder sieht auch die Branche so. Deshalb setzt die Branche auch eher Hoffnung da rein, dass es eben noch auf politischer Ebene gelöst wird, denn auf der Ebene von Bilanzrecht oder sowas in der Richtung. Die Branche ist interessiert an einfachen Lösungen und ich glaube, es gibt durchaus einfache Lösungen. Man könnte zum Beispiel auch der LCH gestatten, dass sie halt weiterhin Clearinghouse ist, auch wenn sie außerhalb der EU ist. Das wäre auch denkbar, nicht? Das ist ja, die LCH macht es bislang ja ganz gut und nur weil sie jetzt nicht mehr in der EU drin ist, heißt es ja nicht, dass sie es nicht mehr kann. Wenn sie beispielsweise anerkennt, dass sie die Rechtsvorschriften der EU einhält, was sie jetzt ja bislang auch tut, dann gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen sachlichen Grund, der abzusprechen, dass sie es nicht auch in Zukunft könnte, ja? Denn man hat hier auch ein kapazitatives Thema. Die LCH hat halt den mit Abstand größten Marktanteil, ist bei über 90%. Die Orgis in Frankfurt holt jetzt natürlich massiv auf, weil viele Banken da versuchen halt ihre Swap-Geschäfte hin zu verlagern. Aber wenn das jetzt alle wollten, wäre das in dem gesetzten Zeitrahmen ein Ding der völligen Unmöglichkeit. Das funktioniert einfach nicht. Und Insofern macht es aus Sicht der Branche am meisten Sinn, es politisch zu lösen, entweder über eine deutlich verlängerte Übergangsfrist, aber es gibt viel elegantere Varianten, nämlich denen das einfach zu gestatten, dass sie das weitermachen dürfen.
Das Thema Anerkennung ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Also es ist in der Tat so, die Anerkennung auch von außereuropäischen Clearing-Instituten ist möglich und wird auch im Augenblick schon ausgesprochen. Also die CME, um ein Beispiel zu nennen, die Chicago Metal Exchange, ist eine von diesen Clearing-Stellen, die eben auch anerkannt ist. Das Anerkennungsverfahren soll überarbeitet werden. Es gibt im Augenblick eine Nachfolgeregelung für EMIR, EMIR 2.2, die im Trilogverfahren ist, nach der ein, sag ich mal, verschärftes Anerkennungsverfahren vorgeschlagen wird und insbesondere für Clearinghäuser außerhalb des Unionsgebietes, aber Sie haben völlig recht, es ist halt nicht ausgeschlossen. Und wenn eben tatsächlich eine ausländische Clearing-Einheit sich verpflichtet, sich den Regularien des europäischen Rechts dabei zu unterwerfen, gibt es keinen Grund, diese Anerkennung praktisch zu versagen. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Gut, gibt es weitere Stimmen? Horizontales Kopfnicken. Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir zu diesem Zeitpunkt zumindest mal so den Sachstand aufgearbeitet, den wir aufarbeiten können. Wie sieht es aus mit der zweiten Frage? Möchten Sie das Thema damit ad acta legen und sagen, dann gab es begriffen, jetzt ist die Politik am Zug? Möchten Sie weiter informiert bleiben? Also die Geschäftsstelle ist mit verschiedenen Parteien im Gespräch, sowohl mit dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, die das natürlich maßgeblich betrifft. Wir sind auch in Gesprächen mit der Deutschen Börse, sowie mit den Verbänden, um einfach auch hier das Ohr an der Grasnarbe zu halten und zu sehen, was da weiter passiert. Wir können Sie natürlich weiter unterrichten darüber, wenn Sie das möchten, dann machen wir das natürlich auch. Wie gesagt, das Thema ist nicht primär ein Konzernrechnungslegungsthema, aber es erscheint uns einfach wichtig genug, es hier einem Rechnungslegungsgremium zur Kenntnis zu bringen, weil die Rechnungslegungsauswirkung eben evident ist. Einverstanden? Ja, bitte. Ja, gut, okay. Dann machen wir das so, dann halten wir Sie zu dem Thema auf dem Laufenden und können damit diesen Tagesordnungspunkt auch abschließen und gehen dann nahtlos wieder zurück auf unsere eigentliche Agenda, kommen zum ersten Agendapunkt, nämlich zum Thema Überarbeitung von DRS 18.